Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 268 vom Computer Club 2. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Und wenn Sie jetzt gleich wieder etwas hören, wie jetzt zum Beispiel, hören Sie mal. Wir sitzen also nicht auf dem Moped und fahren durch Köln, sondern hier draußen.
Wäre auch schön, das wäre doch mal eine Idee.
Ist gerade der Hausmeister dabei, den Urwald hinter dem Haus zu beseitigen. Ob er wusste, dass wir heute produzieren, kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein neues Hintergrundgeräusch.
Ja, und er hat uns auch schon mal ein paar Mal schon geärgert, wenn er Laub geblasen hat. Das ist nämlich so laut, das ging hier bis ins Studio rein. Und wir konnten ihn nicht abhalten davon. Aber ich begrüße auch alle, die diese Sendung jetzt hören. Und noch einer will sich da einmischen in die Sache.
Ja, ich begrüße auch alle ganz herzlich und freue mich über die Sägegeräusche.
Mhm. Ja, wir sind nach der Wahl und wir sind vor der Wahl. Genau zwischen einer bereits begangenen Wahl, die sicherlich einige bisherige Nichtwähler mobilisiert hat und der Ökobewegung und Bündnis 90 den Grünen eine Menge Zuspruch gebracht hat. Die beiden Großen dümpeln irgendwo vor sich hin, haben ein bisschen Stimmen verloren und nächste Woche geht es in Rheinland-Pfalz.
Aber haben gewonnen. Sache. Also die CDU erzählt ja, dass sie gewonnen hat, obwohl sie 2% verloren hat.
Ja, alle haben gewonnen.
Alle.
Alle. Ja. Immer, es gewinnen immer alle, egal wie viel sie verlieren.
Nur die FDP, die hat es nun doch erwischt. Das war auch vorauszusehen.
Ja, ich hätte fast gesagt verdientermaßen, aber dann wäre ich nicht neutral. Also ich nehme meine Meinung zurück. Und
überhaupt das Gegenteil.
Ganz genau, von dem Zurückgenommenen. Ich würde ganz gern noch einmal auf diesen, was ich so empfinde, Schwachsinn mit E10 zurückkommen. Also da hat eine Regierung in vorauseilendem Gehorsam, den sie meinte gegenüber der EU schuldig zu sein, den deutschen E10 verordnet und verlangt nun von den Tankstellenbetreibern, sie mögen das Volk aufklären und die sind böse und die Autohersteller auch, weil die das auch nicht gemacht haben. Dazu kommt natürlich, wenn ich mir das mal so überlege, wenn man einem Bäcker jetzt sagen würde, du musst eine bestimmte Menge Brot mit Kalk vermischen und musst die verkaufen und einen bestimmten Prozentsatz davon
oder
verkaufen.
Mit Mohn.
Es kommt drauf an, was für Bestandteile vom
Mohn. 10% Mohn.
Und wenn du das nicht machst, dann musst du Strafe dafür zahlen. Ja. Und dann muss der Bäcker die Leute aber auch noch selbst aufklären auf eigene Kosten. Also für mich ist es wirklich der Schwachsinn en gros. Aber es kommen ja noch ein paar andere Sachen dazu. Diese E10 wird ja von den Leuten nicht akzeptiert. Ich habe bei einigen Premiumherstellern mit den Pressesprechern gesprochen, mit denen ich mich schon seit Jahrzehnten käpple oder streite. Und das Gespräch verlief etwa so und sie baten auch darum, nicht genannt zu werden. Ich habe dann gesagt, sag mal, ihr habt doch freigegeben hier für die Fahrzeuge ab so und so. Ja. Und kann da was passieren? Nein. Und wenn aber jetzt trotzdem irgendwas passiert, was passiert denn dann? Ja, sagt er, dann musst du das nachweisen. Ich sage, was heißt nachweisen? Ja, sagt er, wenn zum Beispiel der Motor kaputt geht, dann musst du als Kunde nachweisen, dass es an dem E10 liegt. Und da habe ich gesagt, ja, wie soll ich das denn machen? Ja, sagt er, Gutachten. Ich sage, ja, auf meine Kosten, ja. Und dann, ja, sagt er, machen wir Gegengutachten. Ich sage, ja, und dann? Ja, sagt er, dann kannst du wieder Gegengutachten machen. Ich sage, und das alles auf meine Kosten.
Was kostet ein Gutachten?
Also unter 1.000 kommst du nicht weg. Und je nachdem.
Also gleich neuer Motor rein.
Das heißt, also, und das kam unisono von zwei unterschiedlichen Herstellern.
Nicht zu fassen.
Das heißt also, ja gut, nicht zu fassen. Die kriegen ja auch aufgedrückt, jetzt gibt's einen neuen Sprit für euer Karren, die ihr vor 5 oder 10 Jahren verkauft habt. Die versuchen auch irgendwo die Füße hochzuheben, damit sie nicht nass werden. Nur diese Augenwischerei ist freigegeben, die bedeutet gar nichts. Denn
was waren das jetzt für Hersteller? Die Autohersteller? Oder
die Autohersteller.
Nicht die Sprithersteller.
Nein, nicht die Sprithersteller. Mhm. Das heißt also letztendlich, wer E10 tankt, der tut das auf eigene Gefahr. Die Regierung will es, um sich lieb Kind bei der EU zu machen. In anderen Fällen machen sie ja genau das Gegenteil. Und dann,
geht das denn überhaupt auf eigene Gefahr?
Ja, wie sonst?
Es geht ja sogar in der Gaststätte nicht auf eigene Gefahr, den Hut abzulegen. Oder ja. Die Garderobe irgendwie auf eigene Gefahr.
Ja doch, wenn der Mantel weg ist und du passt nicht auf, dann...
Und wenn ich aufpasse und ist trotzdem weg.
Dann hast du nicht richtig aufgepasst.
Ja, das, ja.
Also du musst also auch beim Autofahren.
Ich kann doch nichts verkaufen auf eigene Gefahr.
wenn du doch gesetzlich dazu verpflichtet wirst, irgendeinen Krempel zu verkaufen, dann kannst du doch nicht sagen, der Gesetzgeber schreibt mir das vor und wenn du das jetzt zankst und es passiert was, bin ich daran schuld. Das geht doch nicht.
Das klingt fast so wie das, was ich in Belgien mal erlebt habe, als ich da Student war. Da mussten die Wirte, sie durften keinen Alkohol verkaufen in der Kneipe, über 22%. Sie mussten aber, wenn sie ein Fass Bier gekauft haben, mussten sie Steuer bezahlen, die Wirte, für Alkoholiker über 22%. Das ist ja sowas Ähnliches. Mhm. So, weil jeder wusste, das Zeug trinkt keiner.
Ja.
Und das Gesetz war da und man hat es anders gehandhabt.
Und dieser verkorkste Mist, das hätte man anders machen können, müssen, sollen. Man hat ja nun längst von Seiten der Tankstellenlobbyisten durchgesetzt, dass Normalbenzin genauso teuer verkauft wird wie Super.
Ja.
Warum dann überhaupt noch Normalbenzin, frage ich mich, denn es gibt, glaube ich, gar
nicht. Wird ja vielfach gar nicht mehr angeboten.
Gut, dann hätte man doch in die Normalbenzintanks E10 reintun können, hätte den billiger machen können und hätte jeden überlassen können, will er tanken oder will er nicht. Und hätte nicht sagen müssen, liebe Tankstelle, wenn du nicht von dem vorgeschriebenen Kram so und so viel verkaufst, dann zahlst du Strafe. Das ist doch Schwachsinn.
Ja, Esso verkauft ja jetzt billiger den E10, weil das nicht loskriegen.
Ja. Die verkaufen den billiger.
Und meinst du, die Leute packen dann zu?
Nein, über 80% der Leute, und sprich doch mal auf der Straße oder so mit den Leuten, die sagen, nee. Es kommt ja noch etwas dazu. Es gibt ja verschiedene Tests. Da wurde getestet, was ist denn das eigentlich, dieser E10? Und dabei kam heraus, dass dieser E10, dabei steht das E für Ethanol und 10 für 10%, dass dieser E10 in der Regel E3, E4, E5, E6, E7 und in einem einzigen Fall E9 war. Das heißt also, die Beimischung ist wesentlich geringer, als es eigentlich sein soll. Und der Gesetzgeber sagt ja auch, E10 soll 5-10% Ethanol enthalten und nicht mindestens 10% oder genau 10%. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, das finde ich natürlich dann auch, das konterkariert eigentlich unsere Gesetzgebung. Da gibt es zwei Bundesländer, die sind derart böse, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, die Innenministerien, die haben gesagt, in unsere Autos, Polizei und Hilfsdienst und so weiter kommt kein E10 rein, verboten, Radsprung. Sind die jetzt ungehorsam? Das heißt, ist das jetzt eine vielleicht Steuermaschine zum Gelddrucken? Ich stelle mir vor, jetzt würden andere Bundesländer das auch machen. Dann würden die Tankstellenbetreiber ja gar nicht auf ihren Prozentsatz E10, den sie verkaufen müssen, ja, die 6,25%.
Müssen nur Strafe.
So kann man doch Steuern generieren, oder?
Du, das war, als wir auf der CeBIT waren, waren das schon 459 Millionen Euro an Strafe, die schon gezahlt werden musste, weil die Leute das E10 verweigert haben. Das ist doch Geld.
Ja, ne? Das haben sie doch. Also wer sich das ausgedacht hat, das muss ja ein Finanzschild sein.
Es gibt ja noch einen anderen schönen Aspekt dabei. Bis vor einigen Jahren wurde noch viel Geld für die Stilllegung landwirtschaftlicher Flächen bezahlt. Mhm. Die fehlt jetzt natürlich, wenn man natürlich Rohstoffe anbauen wollte, aus denen man Ethanol gewinnen kann.
Nein, falsch. Wenn die haben damals zum Beispiel Raps angebaut und dafür haben sie dann Förderung bekommen. Also die haben erstmal Geld bekommen, weil sie stillgelegt haben.
Ja.
Dann konnten sie darauf aber andere Pflanzen anbauen und haben dafür Fördergelder bekommen. Und dann haben sie einen Ausgleich bekommen, weil das am Weltmarkt eben zu teuer produziert war und sie das nicht verkaufen konnten. Das war doch auch eine schöne Sache.
Ja. Aber ich frage mich, was machen denn die Brasilianer? Die fahren mit E40.
Ja.
Mit E40, ohne Probleme. Die fliegen sogar mit E40. Sind die besser dran, oder?
Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, der Hauptvorbehalt in Deutschland ist ganz einfach, dass wir wieder von oben auf so eine Gutsherrenart und Weise diktiert bekommen haben, du musst und sonst zahlt ihr Strafe. Und diese Strafe, die holt sich der Tankstellenbesitzer natürlich nicht aus der Hosentasche, sondern die muss er umlegen. Das heißt also, das heißt Volk, wir sind in einer Demokratie und ich bestimme, du machst, was ich will, sonst musst du mir Steuern zahlen.
Ja, ich glaube, wir müssen wirklich mal öfter auf die Straße gehen.
Es ist an der Zeit. Wir haben aber noch ein Thema, was mich so umtreibt. Also das war erstmal die Begrüßung, nur damit die Zuhörer das zu Hause wissen. Und zwar diese Geschichte mit den Atomkraftwerken. Da hat doch die promovierte Physikerin und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel vor einem halben Jahr mit ziemlich brutaler Gewalt eine Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke durchgedrückt, einen Ausstieg aus dem Atomausstieg.
Ohne den Umweltminister zu informieren?
Ja, weil wir die sichersten Atomkraftwerke der Welt haben, weil da nichts passieren kann. Unsere Standards sind derart hoch und vor allen Dingen, weil wir zum Übergang auf alternative Energiequellen eine Sicherheit brauchen. Wir müssen diese Lücke dafür schließen. So, das wurde aller Orten belächelt, abgelehnt und was weiß ich nicht
alles. Aufgeschüttelt.
Es ist letztendlich nach meiner Meinung einfach nur auch hier eine Lizenz zum Gelddrucken für die Energieriesen, die Atomkraftwerke betreiben. Und was passiert? Nun wackelt in Tokio die Erde. Atomkraftwerke, die laut der Internationalen Atomenergiekommission, die 2008 ein Gutachten erstellt und der japanischen Regierung vorgelegt hat, sowieso unsicher waren. Aber die Japaner haben sich nicht darum gekümmert. Und nachdem jetzt dort wirklich ein schlimmer, böser Unfall passiert ist im Atomkraftwerk, ganz plötzlich wird jetzt ein Paragraph in Deutschland hervorgezerrt und der Umweltminister, der muss jetzt die Betreiber zwingen, Atomkraftwerke abzuschalten, obwohl diese Paragraphen fürchterlich an den Haaren vorbeigezogen und umgebogen worden sind. Es hat sich nämlich in Deutschland nichts ereignet. Es hat sich nichts geändert. Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Und wie Atomkraftwerke innerhalb von einem halben Jahr von den Besten der Welt plötzlich zu Gefahren werden können.
Weil es Wahlen gibt.
Das verstehe ich nicht.
Weil es Wahlen gibt.
Ja, und dann frage ich mich, warum gehen denn jetzt die Energieriesen nicht hin und verklagen die Bundesregierung?
Weil 3 Monate später alles wieder das Alte sein wird.
Deswegen könnte man das natürlich so annehmen. Das ist also ein abgesprochenes Theater, was uns hier vorgeführt wird.
Genau.
Denn wenn zum Beispiel unsere geschätzte Bundeskanzlerin sagt, hört mal, entweder ihr spielt jetzt mit und wir zeigen dem Volk, wie gut wir Schwarzen doch sind, oder die gesamte Regierung würde ja bei der nächsten Wahl nicht mehr so gesamt sein, wie sie jetzt gesamt ist. Aber entweder wir zeigen, wie gut wir sind, oder bei der nächsten Wahl verlieren wir und dann müsst ihr eure Büchsen sowieso abschalten. Also könnte natürlich sein, rein spekulativ und vollkommen fiktiv, also hat nichts mit Wahrheit zu tun. Aber das, was die Regierung mir erzählt, habe ich meist das Empfinden, auch das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Nächste Woche
ist
Wahl in Rheinland-Pfalz. Ich weiß, was ich nicht wähle.
Ach ja, du darfst ja wählen, du bist ja ein Max Seiner.
Wir werden das dann kontrollieren.
Mal gucken, was bei rauskommt. Also eine Stimme oder mehr?
Das geht bei uns nicht nach Gewicht, ich habe nur eine. Ich meine, das wäre ja schön,
ja. Ja, und dann bald haben wir dann ja auch Ende März, oder ist das auch in Baden-Württemberg, auch im selben Tag, die Wahl? Eigentlich müsste das ja sein, ne? Ende März ist es immer, ja.
Ja, aber das müsste dann noch später sein.
Gibt keinen noch später.
Also wir haben bei uns eine Kandidatin, die einer Partei angehört, die zurzeit eine Regierung ist, und zwar ziemlich dick an der Regierung ist im Bund. Die hat Wahlkampfplakate da ausgehangen, da habe ich gedacht, hat die was gegen mich? Da stand drauf, wir machen Politik ohne Bart. Ich habe gedacht, kennt ihr mich denn? Ich hab mir dann überlegt, darf man eigentlich so etwas? Ist das nicht irgendwo sexistisch? Heißt das nicht, wenn wir dann die Wahl gewonnen haben?
Diskriminierung von Minderheiten.
Ja, wenn wir dann die Wahl gewonnen haben, machen wir Politik für Frauen und nicht für Männer, statt für Menschen Politik zu machen?
Frauen dürfen das, weil die ja emanzipiert sind.
Ach so, die dürfen also sexistisch diskriminieren.
Ja, genau.
Ich finde das schon merkwürdig.
Naja, gut. Hat auch die Frau Schwarzer nichts dagegen?
Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, also das war eigentlich das. Wir sollten an E10 denken, wir sollten an Atomkraft denken.
Wir sollten auf die Straße gehen.
Wir sollten unsere Regierung, die per Erlass einfach ein Gesetz, diese Kinderpornografie-Geschichte da, wieder ausgesetzt hat und dann aber trotz mehreren Anträgen nicht zurückgenommen hat.
Wenn man jetzt aufhört, dann geht es immer weiter so und dann ist die halbe Stunde noch zu kurz.
Du hast vollkommen recht.
Ja.
Bitte um Entschuldigung, es war nur meine persönliche, unmaßgebliche Meinung und wehe, ihr wählt falsch.
Wir haben ja noch mehr Sendungen.
Ja.
Nächste Woche geht es ja schon wieder weiter.
Gut.
Außerdem braucht man ja nicht auf die Straße zu gehen, womit wir bald bei meinem Thema sind.
Wie komme ich eigentlich jetzt von diesem Thema auf Kriminalität?
Da helfe ich dir
raus. Wie wär's denn mit einer E-Petition?
Nein, es gibt doch jetzt ganz neu den Hacktivismus.
Den Hacktivismus?
Ja. Ja, das sind also Angriffe auf böse, Anführungszeichen böse, Institutionen, indem man einfach Denial of Service Attacks fährt. Erst richtig groß bekannt geworden ist es über diese WikiLeaks-Affäre, als die Amazon die abgeschaltet haben einfach. Da liefen also Aktivisten auf und haben dann eben gegen Amazon, gegen PayPal, gegen Visa, Mastercard, Everyday DNS Attacken gefahren, hat versucht, die Seiten lahmzulegen, als anstatt einer Straßendemo. Ist ja auch viel wirkungsvoller, wenn man denen die Geschäftsgrundlage entzieht, als wenn man draußen mit einem Plakat rumläuft.
Wohl wahr.
Und sowas könnte man ja auch für die Kernkraftbetreiber oder sonst irgendwas in Erwägung ziehen. Aber mein Thema ist an sich Kriminalität. Jetzt sind wir ja schon da. Man könnte das ja auch als kriminellen Akt darstellen. Das ist eine ziemliche Grauzone. So richtig Kriminalität ist so richtig bekannt geworden in den letzten 10 Jahren an sich. Und wenn man da mal zurückkam, da war also 2000. I love you, der I love you. Dieser Wurm, der Millionen von Rechnern plötzlich überfallen hat. Ich weiß, dass bei uns in der Firma es so war, dass der Virus uns erreichte, oder der Wurm uns erreichte, eine halbe Stunde bevor wir ein Update kriegten vom Sicherheitshersteller. Ach, und dass wir unsere E-Mails nach außen abschalten mussten. Und dass die Sicherheitsleute dann viel Arbeit hatten, die Rechner wieder zu reinigen. Das ging also innerhalb von Sekunden war das Ding verseucht. Das war ein
Milliardenverlust, glaube ich, irgendwo. Die ganze Manpower, die da eingesetzt werden musste.
15 Milliarden Dollar Verlust. Viel schlimmer war an sich, der geschätzte Schaden ist 38 Milliarden Dollar 2004. MyDoom. Auch ein Wurm, der weltweit die Internetzugriffe um 10% verlangt. Weltweit um 10% verlangsamte. Allein durch diesen Virus. Dann kam nicht ganz so schlimm, nur mit 9,1 Milliarden Schaden geschätzt. Und 2007 war der Configure-Wurm. Das war eine...
Der ja heute noch unterwegs ist.
Der ist noch heute noch unterwegs. Und der markiert an sich auch einen Wendepunkt, dass die Schädlinge professioneller wurden. Es ist heute eine Industrie, es sind keine Hacker mehr, die da sitzen, die irgendwelche Viren schreiben, sondern es sind professionelle Programmierer, die das machen mit professionellen Werkzeugen, die man lizenzieren kann, die übrigens auch kopiergeschützt sind. Wir haben mal über Zeus gesprochen. Und mit denen man dann eben Botnetze oder Würmer oder Viren aufsetzen kann, die noch speziell einen ganz bestimmten Zweck verfolgen. Ich meine, wir hatten ja jetzt gerade diesen Angriff im Iran.
Stuxnet
über der auf industrielle Anlagen programmiert war, der auch von Profis programmiert worden sind, wahrscheinlich von Geheimdiensten.
Ja, aber denn sonst kennt ja keiner, sagen wir mal, die ganzen Befehle, die Siemens-Maschinen da in
ja gut, die, ist offen, die sind offen dokumentiert. Die Siemens-Programmierung ist offen dokumentiert, das ja weißt du ja auch von früher.
Das hat aber kein Amateur.
Die kannst du aus dem Internet runterladen, die Befehle. Und so eine Steuerung, die kostet ein paar Marks, und eine Teststeuerung, die kannst du dann probieren. Aber es war professionell gemacht. Heute man muss einsehen, dass die Anzahl der Viren oder Anzahl der Schädlinge, muss man sagen, sehr gestiegen ist. Das war allein im letzten Jahr, sind 2.093.444 neue Schädlinge aufgetaucht. Das ist ein Zuwachs um 32% innerhalb eines Jahres. Das heißt, es steht also eine Industrie dahinter. Ja. Auch die Entwicklungstools, also die
ja
Derivate
machen. Wir waren ja auf der CeBIT und haben da jeden Tag da über Sicherheit gesprochen bei G-Data. Und da hat uns der Leiter von dem Labor eine Zahl genannt, so 30.000 bis 40.000 pro Tag.
Ja.
Pro Varianten, Tag. Und gegenüber war ein Stand, der hat mit 300.000, hat er immer angezeigt, pro Tag.
Also, oder während der Laufzeit der Messe.
Nee.
Also das pro Tag. Man muss eins sagen, es sind nicht immer neue Viren, das sind neue Varianten, um die Virenscanner auszutricksen. Interessant ist, dass allein für Java in Windows, alle 15 Sekunden ein neuer Schädling auftaucht. Ich habe mit James Gosling, dem Erfinder von Java, mal ein Interview gemacht. Er sagt, also Sicherheitslücken sind Systemfehler, sind Architekturfehler. Er war immer fest davon überzeugt, dass sein Java absolut sicher ist, weil die nicht raus können. Warum so viele Schädlinge gegen Java? Und das Schlimme ist eben dabei, dass 79% aller PCs heute Java installiert haben, automatisch über den Browser kommt, dass man baut irgendwelche Backups, und sind also dadurch über ganz, ganz hässliche Lücken angreifbar geworden.
Aber braucht man Java überhaupt?
Ja, es gibt Webseiten, die haben interaktive Webseiten, die bestehen auf Java-Programmierung. Für Programmierer ist natürlich...
Die gucke ich mir nicht an. Ich habe Java abgeschaltet.
Ja gut. Wenn du es nicht brauchst, ja okay. Ne?
Also wenn ich zum Beispiel auf ZDF oder sowas gehe, da sehe ich fast nichts, weil bei mir ist es abgeschaltet. Es gibt Seiten, die wollen mir ihre Inhalte nur geben, wenn sie irgendwelchen Schickimicki-Klicki-Bunti-Kram da drauf haben. Und da sage ich, nee, behalt dein Mist.
Mhm. Also ZDF ist bei dir ausgeblendet.
Ja, die blenden sich selbst aus, dadurch, dass sie...
Ist das auch Rassismus?
Weiß nicht, welcher Rasse die angehören.
Ich glaube, das ist schon Dummheit.
Ja,
das ist schon... Dummheit, wenn man sowas weiß, dass man es ausblenden kann und dann trotzdem so massiv damit herumzieht.
Ja, wenn du eine kleine Bandbreite hast, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als diesen ganzen Schickimicki-Kram daraus zu nehmen, denn sonst laden die Seiten ewig und ewig und laden sich laufend neu und das ist vollkommener Unsinn, sowas.
Ja. Ja, und diese professionellen Gangster, die jetzt im Internet sitzen, was machen die? Die verkaufen einem falsche Antivirensoftware. Das ist ein sehr beliebtes Thema. Es kommt plötzlich ein Pop-up hoch. Dein Rechner ist gefährdet. Hier Klar. ist die richtige Software, die kostet dich ganz wenig, 9,90 Euro. Die kannst du kaufen und wenn man drauf klickt, hat man genau das Gegenteil erreicht, denn dann ist dann der Rechner verseucht. Ja. Was interessanterweise nicht tot zu kriegen ist, ist Phishing. Also diese Vorspiegelung falscher Tatsachen, falsche Webseiten. Ja, ja. Man wird also solche E-Mail angelenkt von einer angeblichen Bank, von einem Vertriebs. Also eBay ist Opfer geworden, Banken sind Opfer geworden, Amazon ist Opfer geworden. Dass einfach falsche Daten stehen, dass man versucht dann eben User-Daten abzuziehen, also Kontodaten abziehen und sowas und die dann hinterher weiterverkauft. Denn Kreditkartendaten kann man ja für ein paar Cent mittlerweile kaufen und dann so werden die Bestände immer wieder aufgefrischt. Und was eben ist, da viele Rechner ja heute schon leistungsfähige Schutzprogramme haben, sind E-Mails nicht mehr so leicht, sind Schädlinge durch E-Mails nicht mehr so leicht in den Rechner reinzukriegen. Deswegen nutzt man eher gefälschte Websites. Man baut also Websites nach, die ähnlich aussehen, lockt die Leute da drauf und wenn sie da drauf sind, dann werden sie eben sehr, sehr schnell verseucht. Wir haben mal irgendwo eine Meldung gekriegt von einer Webseite, die 50.000 Schädlinge drauf hatte. Das war eine schlecht gepflegte Seite. Wenn man drauf läuft, dann hat man eben alles, was man braucht. Positives gibt es auch. In der letzten Woche ist es Microsoft und den US-Behörden gelungen, ein Botnetz, zumindest teilweise lahmzulegen, das Rustdoc-Netz. Man weiß zwar nicht, wer dahinter steckt, man habe den Command- und Control-Server gefunden. Also es ist ja, Rustdoc hat circa 1 Million verseuchte PCs weltweit rumstehen. Also die Zombies und der Control-Server schickt dann meist um die Mittagszeit rum die Kommandos los und die haben pro Tag 30 Milliarden Spam-Mails rausgejagt und die konnte man jetzt abklemmen.
Ohne die Menschen zu finden.
Sicherlich ist man da noch hinterher und wird versuchen, die zu finden. Aber gegen Rustdoc ist 2008 schon mal ein Schlag gelungen. Das hat dann ungefähr 3 Monate gedauert. Da waren sie wieder so aktiv wie vorher. Es ist ja nicht gesagt, dass die da stehen, diese Server stehen bei irgendwelchen Providern. Die mieten sich dann einen Server und lassen den laufen. Und wenn sie ihn finden, dann finden die den Provider, reißen den Rechner raus und dann geht's. Wenn man natürlich das jetzt ordentlich gemacht hat, den Kontrollserver gefunden haben und direkt alle fest einprogrammierten IPs, alle Domänen, alle Pseudodomänen und sowas, alles, was damit zu tun hat, direkt gesperrt hat, dann kann es sein, dass man das Botnetz wirklich dauerhaft lahmgelegt hat.
Einen habe ich noch.
Was denn?
M-TAN. M-TAN, mobile TAN. Ja. Dass man bei der Bank quasi seine Transaktion da einleitet und bekommt dann auf das Mobiltelefon per SMS. Oh, Moped ist wieder da. Per SMS die Daten darüber mitgeteilt. Da muss ich sagen, da habe ich jetzt eine Meldung gelesen vom BSI, vom Bundesamt für Informations... Wie heißt das?
Sicherheit.
Sicherheit in der Informationstechnik, so heißt es. Und die warnen davor. Das Ding ist geknackt und es geht so, als erstes wird der Rechner infiziert. Und wenn ich dann Banking machen will, dann nimmt er eine nachgemachte Bankseite, die genauso aussieht wie die echte, aber es sind zusätzliche Felder da. Zum Beispiel wird abgefragt meine Mobilfunknummer, die ich sonst vorher hinterlegt habe, und der Handytyp und oder die IMEI, also diese Identifikationsnummer des mobilen Gerätes. So, und dann passiert Folgendes. Nachdem das abgefragt ist, bekomme ich also eine SMS mit diesen Transaktionsdaten, wie üblicherweise auch. Und gleichzeitig bekomme ich aber speziell für mein Telefon, ich habe ja vorher gesagt, was für eins ich habe, eine Schadsoftware. Und dann wird das, was ich dann da eingebe, über diese Schadsoftware, weil mein Telefon gekapert ist, dann an diese Bösen da geschickt. Und da ich ja sowieso nicht bei der Bank gelandet bin mit dieser Seite, ist das System damit quasi ausgehebelt.
Ja, das ist nicht ganz so. Je intelligenter das Smartphone ist, desto gefährlicher ist es. Wenn man so ein altes Handy hat wie ich, dann ist es nicht ganz so schlimm, denn da kriegt man keine Schadsoftware drauf installiert. Das kann das, wirklich nur SMS und telefonieren, sonst nichts. Gar nichts.
Nee. Also, wenn jemand dumm ist, dann ist er nicht so anfällig gegen irgendwelche Tricksereien. Ich meine jetzt das Telefon.
Das meine ich auch. Mhm. Ich meine, mit einem intelligenten Smartphone ist man natürlich dann angreifbarer, weil es sowohl für Android als auch für das iPhone, da gibt es Schädlinge, die das machen können, die es aushebeln. Mhm. Aber auch Profis sind von so Sachen betroffen. RSA ist ja, diese EMC-Tochter ist an sich sehr bekannt für ihre Sicherheitslösungen, die wirklich professionell sind, und die haben so kleine Token, so nennen wir das, so kleine Geräte, die einmal Passwörter generieren. Das heißt, jede Minute hat man ein neues Passwort. Wir nutzen das in der Firma auch.
Wie funktioniert denn das? Jetzt musst du das mal erklären. Was nützt mir jede Minute ein neues Passwort? Ich muss es ja an zwei Seiten haben. An einem, wo ich es eingebe, an der anderen, wo es erkannt wird.
Es läuft ein Timer da drin. Ein Timer läuft im Rechenzentrum und einer auf dem Token. Und die kennen sich gegenseitig ihren Code. Wenn ich jetzt meinen Token habe, will mich einwählen, dann muss ich die Domäne wissen, über die ich reinkomme. Ich muss meinen Usernamen wissen, mein normales Passwort wissen, muss einen PIN-Code wissen und dieses Einmal-Passwort. Mhm. Und wenn ich das alles habe, dann komme ich an meine sicheren Daten über eine verschlüsselte Leitung ran. So machen wir das. Dummerweise ist bei RSA Datenmaterial geklaut worden. Das ist abhandengekommen und jetzt warnt die Firma davor und sagt, Leute, es kann sein, dass unsere Sicherheitsalgorithmen irgendwann geknackt werden. Die sind zwar sicher, aber die Informationen, die wir immer schön im Safe bewahrt haben, sind draußen.
Wie kommt denn sowas?
Das war ein interner wahrscheinlich. Das ist ja die größte Gefahr sowieso. Ein verärgerter Mitarbeiter, der an Daten rankommt, der die mitnimmt, der geht weg. Und was machen unsere Leute jetzt? Sie sagen, Leute, wenn ihr ein neues Token braucht, nein, beziehungsweise wenn ihr einen neuen PIN braucht dafür, also diese Nummer, die zu dem kommt, dann müssen wir im Prinzip euch entweder persönlich kennen oder ihr müsst mit dem Ausweis vorbeikommen, sonst geht es nicht mehr. Das ist die einzige Sicherheitsmöglichkeit, die man zurzeit hat. Man muss jetzt wirklich abwarten, was bei RSA passiert. Die untersuchen das, die versuchen auch Abhilfe zu schaffen über andere Algorithmen. Aber erfahrungsgemäß, diese Token laufen 4-5 Jahre, die sind unterwegs und da ist ein Gefährdungspotenzial da. Also auch RSA-Anwender sollten sehr, sehr vorsichtig sein, was sie machen und ihre Domänen nicht weitergeben und ihren Namen nicht weitergeben und sowas.
Was kann man denn da überhaupt noch machen? Also nochmal zurück zu den Ämtern. Ja. Das ist ja so etwas, was nicht jeder weiß. Man braucht da so ein kleines Gerät dazu. Das wird jetzt von den Banken so angeboten und da kann ich abseits vom Computer dann mir eine TAN erzeugen, die ich dann eingeben kann.
Das gibt es ja schon länger.
Nur die machen jetzt eine große Offensive. Die wollen jetzt alle, dass man diese Ämterns, also A über die SMS und B über dieses Gerät macht. Ich habe meine Bank angerufen und habe gesagt, wisst ihr eigentlich, dass man da gar nicht so sicher sein kann mit diesem Ding? Nö, wieso das denn? So, das heißt also, da ist das Wissen, was wir auf der CeBIT auch da vermittelt haben, versucht haben zu vermitteln, noch gar nicht angekommen.
Ja, zumindest wird das vorgespiegelt, denn die wollen ja ihre Sachen da durchdrücken. Und außerdem muss ich ja dann eine Bankkarte haben, die ich seit Jahrzehnten ablehne, weil sie unsicher ist und die Bank die Verantwortung in der Regel auf den Endkunden abdrückt. Ohne Bankkarte kann ich mit so einem kleinen Dattelgerät da auch nichts machen. Also funktioniert es nicht. Ja,
außerdem muss man das immer mitnehmen. Das Schöne beim Ämtern ist natürlich, dass man es im Handy hat.
Wir kommen zum Ende der Sendung nicht, ohne noch einmal auf unseren Shop hinzuweisen. Herr Kollege Back, was fehlt dir noch?
Mir fehlt noch so ein Flugzeug.
Ein Flugzeug, das haben wir nicht im Shop.
Heinz, aber hast du irgendeinen Wunsch aus dem Shop? Aber werden wir eine gute Fläche für Computer Club 2 drauf zu schreiben.
Werbung.
Ja. So ein A380.
Ja, so.
Ja. Okay. Dann wissen wir jetzt, jeder muss in den Shop gucken. Es gibt alles drin, bis Flugzeuge, wie der Kollege Back eben schon sagte. Wir sagen jetzt Tschüss an dieser Stelle, heben den Daumen.
Daumen
hoch. Immer ein Bit übrig behalten.
Ja, und kräst
du jetzt oder was?
Bitte was?
Kräst du jetzt oder?
Oder zickezack.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2011.